Freude. Ja, ich habe hier so ein tolles Smiley gemalt. Andere würden sagen, das ist ein Kartoffelkopf. Es gibt so ein paar Dinge in unserem Leben, die bleiben immer wieder auch richtig hängen. Oftmals geht es mir so mit Werbung. Werbung ist total faszinierend, total spannend und gleichzeitig total nervend. Boah, kann Werbung nerven. Manche gucken ja nur ARD und ZDF und die Öffentlich-Rechtlichen, weil sie auch nicht so viel Werbung gucken wollen. Kann man verstehen an manchen Punkten. Und trotzdem ist Werbung, ich finde es total faszinierend. Warum die manchmal hängen? Eine Werbung ist mir hängen geblieben. Und zwar von Kindheitstagen an. Die ist schon echt alt, diese Werbung. Und trotzdem, jedes Mal wirklich, wenn ich so einen Kleber in die Hand nehme, so einen super Alleskleber, denke ich genau an diese Werbung hier. Ich sag nur, ja. So mancher Landwirt wird jetzt denken, oh, so ein Traktor hätte ich auch gern. Da wäre schnell gepflügt. 2x3000 PS, wow. Ja, kein Wunder, dass mir so eine Werbung hängen bleibt als kleiner Junge. Und das ist tatsächlich jedes Mal, wenn ich wieder sowas klebe, dann kommt mir diese Werbung in den Sinn und denke an diesen Klotz in der Mitte. Doch die Realität holt mich auch wieder ein, weil es oft nicht dieser Klotz, sondern meine zwei Finger, die aneinander kleben und ich nicht mehr auseinander kriege. Aber das, was ich eigentlich kleben will, das klebt am Tisch fest. Was soll das? Ja? Uhu, alles Kleberkraft. Mir ist es hängen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähnlich wie mit Werbung geht es mir mit manchen Sprüchen und auch Versen aus der Bibel. Genauso wie dieser Vers, den Ulu uns jetzt gerade mitgegeben hat. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, aus Nehemia 8, Vers 10. Um in diesem Bild zu bleiben, mit diesem Uhu-Kleber, könnte man eigentlich sagen, machst du gerade weiter, David? Danke. Wir machen es einfach so, ich gebe dir Zeichen, okay? Die Freude am Herrn, der Kraftkleber des Glaubens. Klingt gut, oder? Kraftkleber des Glaubens. Und doch schaue ich dann immer wieder in die verschiedensten Kirchen, in die verschiedensten Gemeinden, in die verschiedensten Gesichter, auch in mein eigenes Gesicht. Ich höre den Leuten zu, was sie sagen. Manchmal höre ich mir immer sogar selber zu. Und ich denke so wirklich, ernsthaft? Ist es das? Ist es das, was wir hier wirklich leben? Was wir umsetzen? Wir wollen Christsein leben, wir wollen Gemeinde bauen und doch scheinbar irgendwie oftmals ohne diesen Kraftkleber. Wird schon alles irgendwie halten. Der erste Satz, den ich von euch gelernt habe, ist passt schon. Ja? Ich habe mich tatsächlich gefragt, ist es, wenn es um Glauben, um Gemeinde geht, passt schon die Antwort auf alles? Wir zitieren ganz gern diesen Vers. Der wird mir ganz oft schon zitiert und ich habe ihn auch schon ganz oft Leuten mitgegeben. Denk dran, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Die Frage ist, was passiert danach? Was machen wir eigentlich aus diesem Satz? Wie gehen wir danach mit diesem Satz weiter? Und so fragte ich mich auch, weil das ja wieder so ein toller Vers ist, den man so den Leuten mit auf den Weg geben kann. Ich fragte mich an der Stelle, wie ging es denn eigentlich in der Bibel an der Stelle weiter? Dieser Vers, der klingt ja echt gut und man könnte meinen, der kommt aus den Sprüchen Salomos. Das ist ein guter Spruch, der muss da drin stehen. Aber der steht nicht bei Salomo in so einer Sprüchesammlung, sondern er steht in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Geschichte und zwar bei Nehemia. Und diese Geschichte ist wirklich vielen sehr bekannt. Deswegen habe ich für euch jetzt erst überlegt und wie ich das mal anders gestalten kann, dass wir mal wieder neu vielleicht auch ins Stolpern geraten bei dieser Geschichte. Somit habe ich euch hier Mr. Kartoffelkopf mitgebracht, meine Art von Smiley, mit dem ich ein paar Sachen verdeutlichen will, weil noch ist dieses Bild lang nicht fertig. Zunächst einmal, wenn man in die Geschichte von Nehemia reinschaut, in dieses Buch reinschaut, merkt man am Anfang eine Sache. Es war nämlich kein Grund zur Freude da, sondern die Leute waren eher am Heulen. Warum? Eigentlich konnten sie sich freuen. Nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft durften sie zurückkehren nach Jerusalem. Doch als sie in Jerusalem ankamen, war alles andere als Freude angesagt, weil alles lag einfach nur da in Trümmern. Vielleicht ähnlich wie die Bilder, wo wir die Woche im Fernsehen verfolgen haben. Da war nichts irgendwie, wo aufeinander geblieben ist. Alles lag in Trümmern da. Alles in Schutt und Asche. Und wie das Buch Nehemia sagt, es geht auch um Nehemia. Aber was war mit diesem Nehemia? Nehemia, der war immer noch im Ausland tätig beim König von Persien. Und er bekam jetzt Besuch von seinem Bruder, der ihm das ganz nah erzählen musste, was er da vorgefunden hat, als er jetzt in Jerusalem war. Du, hey Nehemia, da ist alles kaputt. Und Nehemia weinte und er war wirklich betrübt darüber, was da abging. Und es hat ihn so sehr zu schaffen gemacht, dass er vor seinem König, vor seinem Arbeitgeber kein gutes Gesicht mehr machen konnte, nicht mehr freudestrahlend. Hey, so ein schöner Tag, König. Der König merkt es. Und er merkt es auch deswegen, weil Nehemia einen ganz besonderen Job hatte. Er war Mundschenk. Er war der engste Vertraute des Königs. Der König hat sich Nehemia ausgeliefert als sein Mundschenk über Leben und Tod. Er war derjenige, der es vorgekostet hat. Nehemia war seine absolute Lebensversicherung. Und die zwei hatten eine gute Beziehung, weil er merkte es gleich, bei Nehemia stimmt was nicht. Und sie kommen ins Gespräch und Nehemia gewinnt den Mut und sagt ihm, hey, ich bin so traurig, weil bei mir daheim sieht es so und so aus. Und dann nimmt er sich allen Mut zusammen und Gott schenkt ihm auch diesen Mut und fragt, kann ich denn frei bekommen? Eine Unmöglichkeit in diesem Job. Frei als Mundschenk gab es nicht. Das war eine lebenslange Verpflichtung. Und doch gab ihn der König frei. Er gab ihm Urlaub. Und nicht nur das, er gab ihm auch Briefe mit, die ihm Sicherheit gaben und kostenloses Baumaterial. Wo gibt es denn sowas? Ja? Wahnsinn, Gutschein. Nicht nur vom Hagebau, sondern wirklich hier ein großer Gutschein. Er musste nichts bezahlen. Und so machte er sich auf den Weg und kommt nach Jerusalem. Wir haben hier Er kommt in Jerusalem an und jetzt macht er Folgendes als allererstes. In einer Nacht-Nebel-Aktion macht er erstmal einen Rundgang um die Stadt drumherum. Und nachdem er diesen Rundgang beendet hatte und er so eine Situationsanalyse gemacht hatte, merkte er, oh, das wird eine große Baustelle, klar. Aber er war trotzdem immer noch motiviert und fing an, die Leute zu motivieren, dass sie mitmachen. Und tatsächlich, die Leute machten mit und fingen an, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Sie fingen an. Und doch kaum hatten sie angefangen, passierte schon wieder von außen wieder Druck. Und zwar gab es Anfeindungen. Anfeindungen. Die versuchten, dieses ganze Unternehmen zu untermauern. Nicht zu untermauern, sondern unterwandern. Sie versuchten es immer durch jegliche Tücke und Macht. Und doch Gott war ihnen voll dabei. Und er stellte sich genau hier dazwischen. Und gab dem Volk, gab Nehemia immer wieder Tipps, wo der Angreifer jetzt gerade irgendwas probiert. Gott steht hier dazwischen. Man sieht ihn kaum und doch wirkt er. Er ist da. Er wirkt und ist dabei, dass sie weiterbauen konnten. Und sie bauten weiter. Ja, es ging ein bisschen weiter hier, die ersten Steine. Doch von außen allein gab es nicht nur Probleme, es gab auch intern wirklich Probleme. Und zwar gab es ein gewisses gesellschaftliches Ungleichgewicht. Und zwar ging es um die Steuerzahlung. Die einen, die hatten richtig viel Geld, die anderen hatten wenig und die hatten bald gar nichts mehr. Und die mussten sich bei den anderen was ausleihen. Und die hatten nichts Besseres zu tun, wie das auszunutzen. Und haben denen das Land abgenommen und. Als Nehemia das spitz kriegt, versucht er das gleich zu regeln, sodass nicht dieses Ungleichgewicht entsteht, sondern dass wirklich jeder etwas zum Leben hat. Nehemia greift hier ein, um dieses Ungleichgewicht auszumerzen. Und dann können sie tatsächlich weiterbauen. Und sie bauen weiter und sie kriegen es hin, die Stadtmauer tatsächlich fertig zu machen. Und bis hierhin kennen wir die Geschichte sehr gut. So wird sie uns oft erzählt und zum Schluss, wow, die Stadtmauer steht, yeah. Und dann? Was dann? Es taucht nun eine andere Person auf, und zwar der Esra. Wir lesen Nehemia 8, Vers 1, und das ganze Volk sammelte sich am Wasserplatz. Das ganze Volk sammelte sich am Wasserplatz. Ich mache jetzt mal hier so Platz hin, und hier sind die ganzen Leute. Die versammeln sich am Wasserplatz. Was ist der Wasserplatz, bitteschön? Der Wasserplatz ist sozusagen der Rathausplatz von der damaligen Zeit. Dort hat man gelebt, da hat man sich getroffen. Da ging echt was ab. Jetzt könnte man sich fragen, warum treffen sie sich denn nicht auf dem Tempelplatz? Sozusagen im Zentrum ihrer geistlichen, ihrer Religiosität, ihrer Religion. Warum treffen sie sich nicht dort? Sie treffen sich tatsächlich nicht dort, weil sie eine Sache ganz sicher sein wollten. Sie wollten es möglich machen, dass alle dabei sind. dass keiner irgendwie daheim bleiben muss, weil er irgendwie gerade religiös unrein ist. Und somit nutzen sie hier diesen alltäglichen Platz, wo sie sich hier treffen. Und nicht im religiösen Zentrum. Und sie bitten Esra Folgendes zu machen. Bitte hol doch das Gesetzbuch raus. Das Gesetzbuch Gottes. Das, was Gott dem Mose mitgeteilt hat, durch Mose uns als Volk mitgeteilt hat. Lies uns davon vor. Und sie holen es raus und wir lesen dann Nehemia 8, 3 und 4. Da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Und Esra stand auf einer Plattform aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Also Nehemia bekam eine richtige Bühne. Nicht nur irgendwie, der bekam eine richtige Bühne. Und mit ihm, auf dieser Bühne stehen 13 weitere Männer. Und ich lese hier weiter. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Schriftrolle öffnete. Und da stand das ganze Volk auf. Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen: Amen, so soll es sein. Und dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zum Boden. Die Leviten, ich lese die jetzt nicht alle vor, legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Bei Auslegung denken wir oft so, okay, die haben dann nochmal gepredigt oder so. Aber das gibt es hier nicht wieder, sondern Auslegen hat vielleicht an der Stelle viel mehr damit zu tun, dass das Volk eher aramäisch sich unterhalten hat. Und die Bücher, das Gesetz, das war im Hebräischen verfasst. Und nicht jeder konnte das mehr. Die wichtigste Aussage hier drin ist aber, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Und was machten sie? Sie nahmen sich Zeit dafür. Vom Abend bis zum Morgen lesen wir als erstes. Ich mache hier mal so ein bisschen die Uhr hin, ein paar Zeiger. Sie nahmen sich wirklich Zeit. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Sich Zeit nehmen dafür und nicht nur einfach schnell, husch, husch. Ah, Hauptsache, wir haben jetzt einen Bibeltext gelesen. Nein, sie wollten es wirklich verstehen und die anderen helfen ihnen dabei. Und als das alles so zum Verstehen, als die Zeit weiter ging, und plötzlich fing es an, nicht nur von hier, sondern in ihr Herz zu sacken. Und als die Menschen es hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Ich mache das jetzt mal hier deutlich. Mit so einem Herz. Denn das ist genau das, was hier an diesem Punkt passiert. Sie hören das, sie kriegen es erklärt und es ging ihnen mitten durchs Herz. Es hatte sie zutiefst getroffen. Die Stimmung, die war an diesem Punkt wirklich vollkommen am Boden. Und dieses Weinen, ich habe immer wieder darüber nachgedacht, was bringt dieses Weinen eigentlich zum Ausdruck? Ich glaube, dieses Weinen bringt zum Ausdruck ihre tiefe Trauer darüber, dass sie erkennen mussten, wie weit weg sie sich eigentlich von Gott bewegt hatten. Sie waren in Gefangenschaft und weit weg von zu Hause, aber sie waren auch weit weg von ihrem Gott, von ihrem geistlichen Zuhause. Diese Beziehung, die lag am Boden, ähnlich wie die Stadtmauer vor kurzem auch noch am Boden lag. Und es ging ihnen mitten durchs Herz. Und jetzt, was macht man da? Was macht man da als Anführer, als so einer wie der Nehemia? Was machen die anderen? Und sie versuchen wirklich, dieses Volk zu ermutigen, das jetzt genau an der Stelle so getroffen war. Aber die Stadthalle, Nehemia, der Priester und die Schriftgelehrten Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken. Jetzt kommt die Stelle. Denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die nichts besaßen. Jetzt mache ich das mal hier so. Zum Schluss hier überall. Uhuhu. Konfetti. Freude. Party. Doch beinahe wäre es zu diesem Fest, zu dieser Party überhaupt gar nicht gekommen. So sehr war das Volk am Boden. So sehr war die Stimmung am Kippen. Nachdem die Mauer, das große Projekt eigentlich geschafft war, standen sie vor einem ganz anderen Großprojekt. Sie standen vor ganz anderen Trümmern. und zwar vor geistlichen Trümmern, vor ihren ausgebrannten Glauben, von ihrer zusammengefallenen Beziehung zu Gott. Die eine Mauer, die war wieder aufgebaut, war zwar schwer, aber jetzt die innerliche Mauer wieder aufzubauen, diese innere Baustelle, die war noch viel schwerer. Voller Trauer und Verzweiflung flossen Tränen und Nehemia und Co. versuchten sie wieder zu ermutigen und sprachen von einem Festtag, weil dieser Tag dem Herrn gehört. Und alle gehen nach Hause und sollen vor allem nicht nur die Leute einfach so feiern, sondern alle anderen sollen mitfeiern, selbst die jetzt nichts haben, hier das Ungleichgewicht. Geht nach Hause, ladet auch die ein, die jetzt vielleicht nicht so viel haben. Freut euch miteinander, feiert. Dieser Tag gehört eurem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Ich finde es schon krass, die setzen sich mit demselben Stoff auseinander, sie lesen gemeinsam die Bibel der damaligen Zeit und es löst so unterschiedliche Emotionen aus. Gut, dass du uns vorhin nach Emotionen gefragt hast, was das auslöst. Und hier entdecken wir ganz unterschiedliche Emotionen. Die einen heulen, liegen am Boden, sind fertig und die anderen stehen vorne und rufen, Party! Hä? Die Frage ist, wenn ich da am Boden liege, fühle ich mich überhaupt ernst genommen, wenn da vorne jemand Party ruft? Nehemia und die mit ihm zusammen wollen diese Freude nehmen und das Volk ermutigen. Denn sie hatten etwas verstanden. Sie hatten etwas an all dem gesehen und gehört, was die anderen vielleicht nicht so gesehen haben. Und das ist ganz wichtig. Egal wie es aus menschlicher Seite auch manchmal aussehen mag. Wie untreu wir sind. Welche Versager wir sind. Wie vergesslich wir manchmal sind. Im Hinblick nicht nur auf irgendwelche Sachen, sondern auch auf den anderen Menschen und auch auf Gott selber. Über all diesen Dingen steht Gott. Der hier klar macht, ich habe einen Bund mit euch geschlossen und zu dem stehe ich auch. Ich stehe zu meinem Volk. Und diese Treue Gottes hier an diesem Punkt ist der Grund, warum ihr euch jetzt trotzdem freuen dürft. Nicht unser eigener geistlicher Zustand, in dem wir uns oftmals innerlich befinden, unsere Situation, all das ist nicht entscheidend dafür, dass wir zu Gott kommen dürfen und uns über ihn freuen dürfen, weil er Gott ist. Der treu ist und der Wort hält. Ich möchte mal diesen Vers, den wir hier sehen, nochmal anders angucken. Wir kennen ihn ja anders, wie ich jetzt gerade vorgelesen habe. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. So steht es in der Hoffnung für alle. Luther, so ist es bekannt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Elberfelder Übersetzung sagt, die Freude am Herrn ist euer Schutz. Ich frage mich jetzt, wenn ich das so lese nebeneinander, ja was denn jetzt? Und deswegen habe ich die Studienbibel hervorgenommen und habe weiter drin rumgewühlt und geforscht und habe festgestellt, dass diese Formulierung, die hier so steht, an den allermeisten Stellen der Bibel nochmal komplett anders übersetzt wird. Und zwar entweder mit Festung oder mit Zuflucht. Festung, sowas hier. Sowas hier. Die Freude am Herrn ist eure Festung. Sie ist eure Zuflucht. Und ich, an dieser Stelle wurde mir bewusst, die Leute damals, die haben garantiert nicht an solche Traktoren gedacht, als sie von Stärke gehört haben, von Kraft gehört haben. Sie sahen jetzt sich um, standen hier innen drin und sahen um sich rum was? Eine Festung. Sie sahen wieder auf die Stadtmauer. Stadtmauer. Für uns ist es vielleicht so jetzt, ah, wenn man so jetzt im Urlaub ist, irgendwo oh, eine Stadtmauer besichtigen und so. Ja, es ist ein Urlaubsziel geworden oder irgendwie so ein netter Urlaubstag, mal auf einer Stadtmauer rumzulaufen. Aber damals hat es was völlig anderes bedeutet. Eine Stadtmauer, die war wichtig in vielerlei Hinsicht. Vor allem in Hinsicht von Schutz, vor wilden Tieren, vor Räubern, vor Angreifern und, und. Eine Mauer, die war wichtig für eine Stadt. Ohne die braucht man innen drin eigentlich gar nichts anfangen wollen. Wenn außen die Sicherheit nicht stimmt. Und eine Stadtmauer gab einer Stadt auch wieder das Recht, eine Stadt zu sein. Gab ihr wieder Würde und Ansehen. Man hat von Weitem gesehen, da vorne ist eine Stadt. Würde und Ansehen. Wie wurde das Volk Israel verlacht? Hohoho, guck dir den Trümmerhaufen mal an. Und was, die sollen so einen großen Gott haben? Hä? Lächerlich. Und alle Völker spotten über sie. Und jetzt stand die Mauer wieder. Sie gab ihnen Schutz, Stärke, Ansehen und Würde. Die Freude am Herrn, eine Stadtmauer. Als es mir letztes Jahr nicht so gut ging und ich im wahrsten Sinne mich des Wortes genauso mich wie so mancher Stein in der Stadtmauer gefühlt habe, nämlich ausgebrannt, kam eine Person auf mich zu und sagte, Simon, Wenn du gar nicht weißt, wohin es irgendwie gehen soll und du momentan den Überblick verloren hast, dann konzentriere dich auf eine Sache. Konzentriere dich darauf, wer Jesus für dich ist. Denn darin liegt deine Stärke. Gefühlt sah ich viele Trümmer um mich herum, ausgebrannte Steine, und ich musste zunehmend erkennen, dass ich selber so ein Stein war. Doch der Satz hatte eine große Signalwirkung für mich. Wieder aufzustehen und wieder zu schauen, wer Jesus ist. Sie hat es anders gesagt, als dieser Satz hier in Nehemia drin steht, aber eigentlich hat sie nichts anderes gesagt. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Sie ist meine Stadtmauer, sie ist mein Schutz, sie ist meine Zuflucht, sie verleiht mir wieder Ansehen und Würde, da wo ich mich überhaupt nicht mehr selber ansehen wollte, mich unwürdig fühlte. Und es brachte mich zu vollen der grundlegenden Fragen zurück. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Und nicht nur ganz theoretisch gefragt, sondern wer ist er für mich? Und wer ist er für dich? Mich neu damit auseinanderzusetzen, in Beziehung zu treten zu ihm und meinen Blick auf Gott zu richten. Auf einen Gott, der den wahren Unterschied ausmachen kann. Der unabhängig ist nämlich von all meinen Äußerlichkeiten, von meinen Umständen, von meinem menschlichen Tun, von meinem Machen und Denken. Ihn zu kennen, sich an ihm zu freuen, das kann ich immer, weil er immer der gleiche ist. Auch dann, wenn ich feststelle, dass ich momentan vielleicht ganz unten liege. Vielleicht auch in den Momenten, wo ich ganz oben bin. Ja, Gott ist da. In jeglichen Lebenslagen. Nehemia spricht es aus, wir dürfen uns, und wir sollen uns vielleicht noch viel mehr sollen. Ein schwieriges Wort manchmal. Aber wir sollen uns an diesem Herrn freuen. An diesem, dass wir eine neue Zuflucht haben. Dass wir neue Sicherheit haben. So war es das Wort hier für das Volk. Aber wie viel mehr gilt es auch für uns? Er ist und bleibt mir immer Grund zur Freude. Und ich finde es gut, dass es nicht nur im Alten Testament steht, sondern dass diese Freude immer wieder auch im Neuen Testament ihren Anklang findet. Eine Stelle habe ich einfach mal herausgegriffen für euch. In Philipper 4, Vers 4 heißt, freut euch in dem Herrn. Alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Hier ist ein ganz schwieriges Wort drin, aller Wege. Das fällt uns manchmal ganz schön schwer. Aber ich drehe das jetzt mal rum. Stell dir vor, wir haben einen Gott, der alle Wege mit dir geht. Und der dir gar nicht so fern ist. Der dich einlädt, komm doch. Ich will dir Grund zur Freude geben. Und wir haben einen Gott, der sich nicht zu schade ist, alle Wege mitzugehen. Und es wieder, es ist nicht unsere Fähigkeit, unser Verstand. Manchmal versuchen wir so Freude zu, ja, manchmal versucht man das ja zu verbergen, dass es einem schlecht geht. Und dann presst man so ein Grinsen aus sich heraus. Und ich frage mich manchmal, wie oft wir so ein frommes Grinsen versuchen, irgendwie uns darzustellen. Aber tief in uns drin ist da nichts. Wir müssen uns nicht gegenseitig darstellen. Wir müssen uns vor Gott nicht darstellen. Vielmehr ist Freude etwas, was wir geschenkt bekommen, was wir vielleicht gar nicht so verliehen bekommen. Was wir uns nicht kaufen können. Diese Freude, die gibt es nirgends zu kaufen. Ich mache das mal an einem anderen Beispiel fest an der Stelle. Wenn ich morgens in meinem Büro sitze, arbeite ich meistens schon Rebecca und Noemi, die schlafen noch, und irgendwann höre ich so leise Tippeln im Flur. Dann kommt meine kleine Tochter, und mittlerweile kann sie Türen aufmachen, ganz spannend, ne? Und dann macht sie die Tür auf vom Büro und kommt rein. Ja? Und dann grinst sie mich an, ah, Papa, Papa, Papa. Und dann kommt sie rübergelaufen, voller Freude. Ah, ich nehme sie auf den Schoß und ich freue mich an ihr. Habe ich an diesem Tag schon irgendwas mit ihr gemacht? Nö. Irgendwas, warum ich mir das jetzt verdient habe, dass sie so reinkommt und sich über mich freut? Nein. Ich bin einfach nur ihr Papa und bin da. Und sie freut sich, mich zu sehen. Diese Freude steckt an und so beginnt fast jeder Tag für mich. Ist das nicht ein Geschenk? Wahnsinnig ein Geschenk. Und mit dieser Freude ist mir etwas klar geworden. Ähnlich ist es bei Gott auch. Er macht uns immer wieder die Tür auf. Wir sitzen vielleicht irgendwo, sind unterwegs in unserem Alltag und plötzlich geht die Tür auf. Und er zeigt sich uns, wie sehr er sich an uns freut. Und er kommt uns entgegen, streckt uns die Arme. Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Und wir denken so, hä, was geht hier? Ja, sind vielleicht noch ein bisschen verwundert und verdutzt. Und er kommt uns so weit entgegen, bis er sagt, ich mag dir diese Liebe schenken, nimm mich doch hoch auf den Schoß. Aber machen wir das? Bleiben wir vielleicht da hängen? Ich habe dieses Beispiel bewusst gewählt, weil Jesus, was hat er gemacht? Er wurde ein Kind. um uns zu zeigen, wie Gott ist und wie sehr er uns liebt. Er wurde Mensch, er hat sich so klein gemacht, damit er uns auf Augenhöhe begegnen kann und noch sogar nicht nur auf Augenhöhe, sondern noch tiefer. Dass er uns von der Liebe eines Kindes neu zeigen kann, wie sehr er bereit war, alles aufzugeben, die ganze Herrlichkeit, wo es Freude pur gibt, hat er alles hinter sich gelassen in eine Welt, wo Freude immer nur irgendwo ein Nebenprodukt ist. Ist das nicht krass? Jetzt könnte man sagen, wenn man jetzt das Buch Nehemia so anschaut, ist ja voll cool. Die gehen alle nach Hause und die feiern Party. Top, oder? Daumen hoch von uns. Sogar zwei. Die setzen sogar etwas gleich um. Wahnsinn. Doch hier hört die Geschichte dann auch nicht auf. Am nächsten Tag kommen sie wieder zusammen und was hatten sie? Sie hatten immer noch das Verlangen, Esra, les uns mehr vor. Sie hatten jetzt was erkannt, sie hatten jetzt die Freude geschmeckt und wollten jetzt unbedingt. Ja, und Esra liest vor und was haben sie gemacht? Als erstes haben sie ein Fest für sich entdeckt, das Laubhüttenfest. Wie, wir haben ein Fest vergessen? Wie, wir haben Feiertag vergessen, heute ist frei. Oh, ja. Und sie freuen sich wahnsinnig drüber und feiern das Laubhüttenfest, das Fest, das sie feiern sollten, damit sie nie vergessen, wie Gott sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt hat. Sie haben dieses Fest entdeckt und sie haben angefangen, Laubhütten zu bauen und haben das umgesetzt. Aber sie haben noch viel mehr entdeckt. Sie haben viele Dinge entdeckt, die zwischen ihnen und Gott in dieser Beziehung, wo sie gemerkt haben, oh, so funktioniert das und wir haben das Ganze vernachlässigt. Und wie ich mit meinem Mitmenschen umgehe, das haben wir vollkommen vernachlässigt an der Stelle. Und sie haben angefangen, diese Dinge zu sehen und haben noch etwas dann gemerkt. Wieder ging es ihnen tief durchs Herz und sie haben gemerkt, wir müssen Gott um Verzeihung bitten. Wir müssen uns einander um Verzeihung bitten. Und sie sind wieder auf die Knie gefallen und haben Gott ihre ganze Schuld bekannt. Und noch etwas haben sie gemacht. Ihnen war das jetzt so wichtig, dass sie gesagt haben, wir brauchen einen Vertrag. Wir brauchen eine gemeinsame Verpflichtung und das haben sie gemacht. Die haben sich so eine Ordnung aufgestellt und jeder hat wirklich unterschrieben. Wir wollen jetzt an Gott dranbleiben. Super! Und wenn das Nehemia-Buch jetzt aufhören würde, würden wir sagen, das sind wirklich Helden im Alten Testament. Aber es menschelt. Sorry. Und das ist vielleicht gut so. Dass wir auch sehen, dass wir mit unserem menschlichen Wollen und Tun, dass es manchmal zwei Paar Stiefel sind, gar nicht so weit kommen. Gehen ins letzte Buch von, im letzten Kapitel von Nehemia-Buch, ins 13. Kapitel. Da wird berichtet, wie Nehemia bei seinem König wieder ist, im Dienst, und der will jetzt nochmal nach Jerusalem schauen, wie es da jetzt abgeht. Und als erstes merkt er was? Er kommt nach Jerusalem, geht so Richtung Tempel und merkt, da wohnt Tobia. Der vorher hier den richtig stumm gemacht hat. Der Vitamin B wohnt jetzt mitten im Tempel und hat da eine Wohnung. Der Feind des Volkes, der Feind Gottes, ist jetzt im geistlichen Zentrum angekommen. Vielleicht kapieren wir jetzt manchmal gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Und Nehemia geht hier hin und macht eines, er schmeißt ihn raus. Und dann guckt er sich das Volk an, was eigentlich passiert ist. Sie hatten ja so eine Vereinbarung unterschrieben. Komischerweise ist halt die Alltagsroutine wieder reingekommen und sie hatten viele Dinge wieder vergessen. Und alles ist wieder, zum Beispiel, dass sie irgendwie die Leute, die im Tempel beschäftigt waren, die sollten ja eigentlich für sorgen, dass die ganz bei Gott sein konnten. Und was entdeckt er? Die Leviten waren auf dem Acker und mussten selbst für ihre Ernte sorgen. Und er hat so richtig erstmal wieder aufgeräumt und hat gesagt, hey Leute, ihr habt doch jetzt, was habt ihr eigentlich jetzt gemacht? Und an der Stelle sind mir zwei Dinge bewusst geworden. Zum einen ist es tatsächlich wichtig, dass wir immer wieder, damals war es das Gesetz, dass wir die Bibel in die Hand nehmen. Wir haben da draußen noch Hefte liegen, Landau liest Bibel, kann man jederzeit noch einsteigen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, wer Gott ist, wie er ist. Auch die schwierigen Stellen mal lesen und drüber hinweglesen, weiterlesen und merken, wie Gott tatsächlich mit uns Menschen immer wieder seine Liebe, immer wieder diese Annäherungsversuche gemacht hat. Und wie er schlussendlich mit Jesus alles bewiesen hat, wie sehr seine Liebe, wie groß die ist. Dass wir das wieder neu entdecken und immer wieder entdecken. In Staunen geraten, was für ein Gott, Berge und Wiesen, ja, auch rauszugehen und es anzuschauen, was für einen großen Schöpfer Gott wir haben. Und doch ist mir eine zweite Sache an der Stelle wichtig geworden. Wenn wir die Freude am Herrn vergessen und vernachlässigen, wenn wir aufhören, Gottesdienst zu feiern, ich sage jetzt feiern bewusst, wenn wir aufhören, miteinander zu feiern und zu freuen, weil wir einen richtig tollen, großen Gott haben, dann sind wir in derselben Gefahr wie die, dass wir schnell in unsere Alltagsroutine zurückkommen und dass vieles, was eigentlich geistlich gesehen gut ist, die Bibel lesen, zur geistlichen Pflichtübung wird. Und wenn es Pflicht wird, es hält vielleicht noch ein bisschen, aber es kann schnell auch leblos und freudlos werden. Und dann geht uns die Kraft flöten, die Gott uns hier drin verspricht. Es ist wichtig, dass wir uns an unserem Herrn auch freuen und es auch feiern, immer wieder. In Johannes 15, 9 bis 12 sagt Jesus noch Folgendes: Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Wieder taucht das Gebot auf. Und dann sagt er: Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wichtig ist, was Jesus hier nicht sagt, auch zu hören. Er sagt nicht, eure menschliche Freude hier, hey, du hast ein neues Auto gekauft, hey, vergänglich. Guck mal, draußen nach, vorhin ist einer vorbei und hat den Kratzer reingemacht. Ja? Wir freuen uns an so vielen Dingen und ich freue mich an meiner Tochter, das ist alles gut. Aber Jesus spricht hier davon, ich will euch eine vollkommene Freude geben. Vollkommen, wo nichts mehr fehlt. Das ist das, was er uns geben will, dass wir uns nicht kaufen können. Wir denken immer, wir könnten uns ein Stück Freude kaufen. Aber das, die wahre Freude, die Jesus, die vollkommene Freude, die uns einfach so ein inneres Gefühl gibt von Freude, die man irgendwie kaum erklären kann, die kriegen wir nur von Jesus geschenkt. Und jetzt fängt da an, wo ich mich mit ihm auseinandersetze und gucke, wie hat er gelebt? Was hat er gemacht? Er hat sich an Gott gehalten, an seinen Vater gehalten. Und dann dieser letzte Satz, der beschäftigt uns natürlich immer an der Stelle. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist dann das abschließende Gebot. Ähnlich wie bei Nehemia hört es auch hier wieder mit Geboten auf. Aber eigentlich nur mit diesem einen. Und an dieser Stelle ist eine Sache ganz wichtig. Hier müssen wir von hinten aufs Pferd steigen. Wie ich euch geliebt habe, da fängt es an. Wenn wir uns nicht klar werden, wie sehr Jesus uns geliebt hat und was er alles für uns gegeben hat, warum das Ganze, dann ist dieses Liebt einander oben manchmal nicht nur total schwer, sondern manchmal auch total wertlos. Sorry, wenn ich das mal so krass sage. Aber wir scheitern ganz oft genau an dieser Stelle. Die sind auch ganz schnell gescheitert hier an dieser Stelle. Die haben was super Geniales miteinander geschafft, aber an Liebe hat es ihnen trotzdem gefehlt. Ich glaube, wir müssen diese Kraft wieder neu für uns entdecken, dass Jesus uns liebt. Und wie sehr er uns an uns freut. Und wie sehr wir uns an ihm freuen dürfen. Man könnte jetzt sagen, so vom Bild vom Anfang ist Jesus und seine Freude jetzt der perfekte Kraftkleber für unser Leben. Ich würde sagen, er gibt uns tatsächlich eine Stärke, eine Kraft, eine Haftung, die uns ganz andere Beziehungen ermöglicht. Zu Gott, aber auch zu unserem Nächsten. Die uns einen anderen Zusammenhalt gibt. Als das, was wir oftmals meinen, tun zu können. Und so schließe ich eigentlich jetzt hier an der Stelle, weil man fragt sich dann am Ende von so einer Predigt oft, was können wir praktisch machen. Und vielleicht fangen wir mal einfach an einem ganz einfachen Punkt an, den Nehemia uns hier vorgeschlagen hat. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Ist vielleicht bei uns nicht unbedingt heute so das Problem. Aber gebt, teilt es. Dieser Tag gehört unserem Gott, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Geht nach Hause, esst und trinkt und feiert. Und teilt es miteinander am Tisch. Hey, für mich ist Gott so wertvoll, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Beginnt so mal euer Essen. Dann sprecht ein Dankgebet und dann legt los und feiert. Vielleicht das als allererster Schritt. Und damit wünsche ich euch dann ganz viel Spaß dabei beim Feiern. Und ich wünsche euch ganz viel, dass ihr diesen Kraftkleber des Glaubens, dass ihr den immer wieder neu für euch entdecken könnt. Und dass er euch jetzt hängen geblieben ist. Sobald ihr irgendwo einen Traktor seht, ich sag's euch, denkt dran. Ja?